Gottes. So, Vortrag geht los. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ich bin gar nicht mehr so aufgeregt, nachdem ich sehe, wie wenig Publikum da ist, aber es ist trotzdem noch Aufregung da. Der Pölzi und der Fiedel, das bin ich, wir haben uns vorgenommen, was über Meldedaten zu erzählen, und zwar bezugnehmend auf den sogenannten Opt-out-Day, der seit letztem Jahr ja regelmäßig stattfindet. Bei uns war er schon im September, in anderen Bundesländern ist er erst am 28. Oktober. Ich weiß nicht, warum sie den Termin verlegt haben. Wir haben versucht, am offiziellen Opt-out-Day am 17. September in Dresden Unterschriften von Bürgern zu sammeln, um gegen die Übermittlung ihrer Meldedaten an Parteien, Religionsgemeinschaften, Adressbuchverlage, Werbungsfirmen und, mir fällt gerade das Letzte nicht ein, Parteien hatten wir schon. Man kann also dem widersprechen. Und ja, die erste Folie ist schon offen. Momentan ist es so, dass die Meldegesetze Ländersache sind. Das heißt, die Länder dürfen im Großen und Ganzen selbst regeln, welche Daten sie erheben und so weiter. Und das Bundesgesetz dazu, was im Moment existiert, ist das Melderechtsrahmengesetz. Da ist allerdings eine Änderung im Gange. Und zwar gibt es einen Referentenentwurf von 2008 für ein Bundesmeldegesetz. Das heißt, die Kompetenzen der Länder sollen also wieder auf den Bund übergehen. Und das hängt zusammen mit der Föderalismusreform von 2006, soviel ich weiß. Ja. Wir haben mal aufgeschrieben, welche Gesetze unter anderem, die wichtigsten, welche Gesetze davon betroffen sind, beziehungsweise welche damit reinspielen. Dazu gehört also das Melderechtsrahmengesetz, ein Bundesgesetz, das Bundeszentralregistergesetz, die Abgabenordnung, das Mikrozensusgesetz 2005, habe ich auch mal mit reingenommen, das sächsische Meldegesetz natürlich, das Personenstandsgesetz, die zweite Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, das Passgesetz, das Gesetz über Personalausweise, ist nicht das gleiche, das sächsische Datenschutzgesetz und weitere Gesetze, die am Rande betroffen sind, sind unter anderem das sächsische Schulgesetz, das Wehrgesetz, Bundesgesetz, Einkommensteuergesetz, Straßenverkehrsgesetz und Staatsangehörigkeitsgesetz. Und um die letzten mal kurz zu erläutern,
das ergibt dann so einen Staat.
Genau, ich bin Internetausdrucker. Das sächsische Schulgesetz, einfach mal um es ein bisschen zu erwähnen, anekdotisch, es gibt eine Schulpflicht und die Meldebehörden bzw. die Melderegister sind unter anderem dazu da, dass die entsprechenden Behörden das säumige Kind finden können. Das Wehrgesetz ist deswegen drin, weil es regelmäßig Übertragungen der Meldebehörden an das Kreiswehrersatzamt gibt. Und im Wehrgesetz steht eben drin, wer 18 ist und männlich, muss zur Musterung. Und um das nachvollziehen zu können, müssen also die Meldebehörden von sich aus automatisch an die Kreiswehrersatzämter melden. Das Einkommensteuergesetz ist mit drin, weil unter anderem die Erstellung von Lohnsteuerkarten damit reinfällt und natürlich auch sollen säumige Steuerzahler gefunden werden können. Was die Lohnsteuerkarten angeht, ist es zumindest in Sachsen so oder in Dresden, dass die in Zukunft elektronisch verteilt werden. Genauer habe ich mich nicht schlau gemacht. Jedenfalls gilt die Lohnsteuerkarte von diesem Jahr auch fürs nächste Jahr und in Zukunft soll es also elektronisch laufen. Straßenverkehrsgesetz, es wird eingetragen, wenn du deine Fahrerlaubnis verlierst und das wird also auch gespeichert und zwar zentral. Und das Staatsangehörigkeitsgesetz ist insoweit betroffen, als dass die Meldebehörden eben unter anderem Asylsuchende bzw. Asylanten auffindbar machen müssen, dass die im Zweifelsfall ausgewiesen werden können, wenn ihre Aufenthaltserlaubnis erlischt. Genau. Genau, ich habe mir jetzt eben gerade noch, ich war auf den letzten Drücker, draufgeschrieben, welche Paragraphen ich für interessant halte bei jedem Gesetz. Und da werde ich also auf Anfrage oder nach meinem spontanen Willen einfach ein paar Paragraphen mal zitieren, um euch einen Überblick zu geben, wo überall eure Meldedaten erfasst sind, beziehungsweise welche Gesetze davon betroffen sind. Jetzt übergebe ich mal kurz an Pölzi und der wird uns erzählen, welche Daten überhaupt erhoben werden.
Also das ist prinzipiell so, damit es festgelegt ist über das Rahmengesetz, welche Daten erhoben werden müssen. Die Auslegung in fast jedem Bundesland, ich habe mir die ganzen in den einzelnen Bundesländern angeguckt und versucht, da ein bisschen Unterschiede rauszufinden, was diese Länder unterschiedlich machen. Und das ist erstmal, was auf jeden Fall erhoben wird. Das sind erstmal die Grunddaten. Und das geht natürlich dann noch weiter. Das sind noch diese erweiterten Daten, wie zum Beispiel Zugehörigkeit zu öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften. Da gibt es dann auch eine ganz nette Sache. Diese Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Gemeinschaft, die wird zum Beispiel im sächsischen Gesetz nicht übermittelt an andere Behörden, aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Rasterfahndung machen möchte, es gibt die Möglichkeit für jede Behörde sogenannte Suchkriterien festzulegen, die auf diese Basisdaten zugreifen. Und dann, auch wenn die Religionsgemeinschaft nicht übertragen wird, könnte man ja prinzipiell, das habe ich nicht gesehen, dass es verboten wäre irgendwie, einen Suchbegriff machen und sagen, ja, jetzt mal alle Islamisten, und dann werden zwar Islamisten nicht übertragen, aber mein Suchkriterium ist ja da, und dann könnte ich jetzt zum Beispiel für eine Rasterfahndung die Daten trotzdem benutzen, also vermute ich mal so als Hintertüre. Dann natürlich gegenwärtige Anschriften, und die werden auch immer, wenn man Daten übermittelt werden zwischen Meldebehörden, werden auch immer alle früheren und gegenwärtigen Anschriften übermittelt. Also da sammelt sich das dann schön an, da weiß man dann sofort, in welche Wohnung immer, also irgendwann mal bezogen wurde. Die Einzugs-Auszugstage. Oft ist es so, wenn andere Behörden anfragen können, Familienstand, dann gibt es oft nur so, lebt man in einer Gemeinschaft oder lebt man alleine, also nicht unbedingt, ob man verheiratet ist, das wird meistens nicht übertragen, aber ob man halt ledig ist oder nicht. Interessant ist auch noch hier Übermittlungssperren. Da muss man natürlich zum Beispiel bei den Übermittlungssperren, da gibt es unterschiedliche, da gibt es zwei Abgrenzungen, es gibt wenn Gefahr für Leib und Leben existiert, dann gibt es eine richtige Sperrung, und es gibt die auch begründet werden muss, aber da kommen wir später dann nochmal drauf zu. Dann gibt es hier noch zusätzliche Daten für zum Beispiel EU-Einwohner, die müssen ja auch erfasst werden, um zum Beispiel für Europawahlen ausgestellt zu werden, also dass man die Wahlerlaubnis bekommt. Waffenrecht zum Beispiel ist auch da drin, und natürlich sehr interessant, die Identifikationsnummern für Steuern, was ja quasi eine eindeutige Identifikationsnummer ist, die jeden Bürger eindeutig zuordnenbar macht. Passversagen. Kann man jemanden Pass versagen?
Reisepass kann man zum Beispiel versagen. Das heißt, derjenige ist nicht berechtigt.
Mir fällt spontan ein Reisepass. Es gibt also tatsächlich Regelungen, dass Menschen der Reisepass versagt werden kann, aus bestimmten Gründen, dass die also nicht ausreisen dürfen. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht genau sagen. Ganz kurz, es gab die Frage, aus welchem Grund jemandem der Pass versagt werden kann. Und da fällt mir spontan ein, dass es eigentlich nur beim Reisepass der Fall sein kann, dass also tatsächlich dir verboten werden kann, aus Deutschland bzw. aus der EU auszureisen. Innerhalb der EU braucht man ja, soviel ich weiß, keinen Reisepass. Hier kommt gerade Einwand, ein sehr guter Einwand. Bei Sportgroßereignissen ist es zum Beispiel der Fall, dass bekannte Hooligans oder Ähnlichen die Ausreise aus ihrem eigenen Land verwehrt werden kann. Im Falle von Serbien und Italien wäre das eventuell ganz sinnvoll gewesen vor ein paar Tagen. Das ist aber zum Beispiel so ein Fall, wo tatsächlich die Pässe von Hooligans oder Ähnlichen eingezogen werden können. Und ich hoffe, dass deine Frage damit beantwortet ist.
Ich wollte noch anmerken, dass sogar, wenn Verfahren anhängig sind, die einen Passentzug ja, darauf hinlaufen, dass die auch im Melderegister stehen. Also wenn das noch ein aktuelles Verfahren ist und das möglich wäre, dass du keinen Pass bekommst oder ausgebürgert wirst etc., dann steht das auch im Melderegister.
Kommt als nächstes? Willst du das machen? Na, ich kann was dazu sagen.
Ja. Ja.
Genau, das hätte ich jetzt bei den einzelnen Gesetzen noch mit erwähnt. Wie bitte?
Achso, du musst immer wiederholen.
Genau, es wird gespeichert, Lichtbilder, die Unterschrift, was nicht gespeichert wird, sind tatsächlich die Fingerabdrücke. Also da gibt es im Moment keine zentrale Datei, die werden einfach nur, um den Pass ausstellen zu können, an die Druckerei geliefert und die müssen die Fingerabdrücke hinterher wieder löschen. Also es ist im Moment zumindest offiziell unberechtigt, sich da Sorgen zu machen. Was hintenrum passiert, kann man natürlich nicht wissen. Nun gut, unsere nächste Folie sagt, ja, es gibt einen regen Austausch zwischen den Meldebehörden und die dürfen sich eigentlich so gut wie alles hin und her schieben, vor allem wenn jemand umzieht, seine Hauptwohnsitz verlagert. Es gibt allerdings auch Meldungen an andere Behörden und öffentliche Stellen, an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften. Pflicht ist auch an die Landesrundfunkanstalt, das heißt, das beschert uns die Schreiben von der GEZ. Und da kann man auch keinen Widerspruch einlegen, auch wenn das oftmals vermutet wird, aber kommt man nicht drum rum.
Also geht über die 2 Stunden mehr oder was?
Ich gehe von einer Dreiviertelstunde aus. Genau, ja, Suchdienste, ja, sei das privat. Ich glaube, es gibt private Suchdienste, die tatsächlich nach Personen suchen und die kriegen gegen Cash tatsächlich Auskunft von den Meldebehörden.
Also das ist ein bisschen, also unter Suchdienst versteht man meistens den vertriebenen Suchdienst. Also das ist also gerade Vertriebene vom Zweiten Weltkrieg, darauf bezieht sich das. Das ist jetzt nicht, also zumindest das ist unterschiedlich. In manchen Bundesländern ist es genauer definiert. In den meisten schreiben die einfach nur Suchdienst, in anderen schreiben die wirklich, dass es der vertriebene Suchdienst ist. So, das ist immer so ein bisschen wischiwaschi. Aber ich vermute, es wird immer der vertriebene Suchdienst gemeint sein. Aber.
Gut, ich würde es mal kurz zum Anlass nehmen und mir hier ein Papier raussuchen, was es auch als PDF gibt, aber das braucht ihr nicht unbedingt zu sehen. Und zwar sind es die Erläuterungen zu den einzelnen Übermittlungssperren in Dresden. Ich erlese euch mal vor, was man dort alles widersprechen kann. Und zwar kann man zunächst gegen die Übermittlung an Parteien widersprechen. Das heißt, Parteien sind in einem halben Jahr vor Wahlen berechtigt, Gruppenauskünfte einzuholen und zwar sortiert zum Beispiel nach Geburtsdatum, dass man zum Beispiel die Jungwähler rausfindet. Und dem kann man also ausdrücklich widersprechen und dann kriegen die Parteien über dich selbst keine Daten. Man kann auch Alters- und Ehejubiläen widersprechen, da geht es unter anderem ums Fahrblatt und um Gemeindeblätter, wo dann tatsächlich drinsteht, sobald du 70 bist, wirst du alle 5 Jahre erwähnt und dem kannst du also auch widersprechen, betrifft uns in der Regel hier alle nicht, geht bei 70 Jahren los und bei Ehejubiläen weiß ich es gerade nicht. Zum Dritten kann man widersprechen gegen die Übermittlung an Adressbuchverlage. Das sind also private Adressbuchverlage, die nichts mit dem Telefonbuch zu tun haben, sondern die tatsächlich ja, deine Adressen weiterverkaufen und dafür auch Geld bezahlen. Als Viertes kann man dürfen sie nicht weiterverkaufen. Entschuldigung. Als Viertes gibt es den Widerspruch gegen die Übermittlung an Religionsgesellschaften. Da muss man allerdings unterscheiden, dass Kirchenmitglieder selbst nicht widersprechen können, sondern nur die Familienangehörigen, die nicht in der Kirche sind. Das heißt, Übermittlung an Kirchen findet von den Mitgliedern selber oder über die Mitglieder selber immer statt. Nur die Ehefrau oder die Kinder, die nicht in dieser Religionsgemeinschaft sind, können also widersprechen, dass auch über sie Daten weitergegeben werden. So viel ich weiß, nur an die eigene. Also,
du musst wiederholen die Frage.
An welche? Okay, ich kannte das Zeichen noch nicht. Die Frage ist, ob an alle Religionsgemeinschaften übermittelt wird oder nur an die eigene. Und es geht natürlich nur um die eigene, und zwar geht es um die Kirchensteuer. Genau. Und nachdem Familienmitglieder, die nicht in der Kirche sind, keine Kirchensteuer zahlen müssen, kann man also dem widersprechen, dass die Kirche erfährt, mit wem du verheiratet bist und so weiter, wenn du nicht ehelich getraut bist.
Da wollte ich aber anmerken, das ist nicht unbedingt wegen der Kirchensteuer, weil es ist ja öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft. Das bedeutet, das ist so ein ziemlich, das ist ein, eigentlich sind das, oh Gott, jetzt habe ich vergessen, Körperschaften, genau. Das sind die... Genau, Körperschaft des öffentlichen Rechts, genau. Und das ist so ein bisschen ganz komisch, die Regelung, wie man da reinkommt, dass man das mal anerkannt bekommt und so. Das ist, habe ich mich jetzt nicht wirklich beschäftigt mit, aber die, wenn das für das für die Steuern, wenn du wie bei den christlichen Kirchen, das läuft ja auch unter der unter dem Steuerrecht und da wird das übermittelt auf jeden Fall auch an die Steuerbehörden.
Ja, der nächste Punkt, den man widersprechen kann, ist man kann widersprechen gegen die Internetauskunft mittels automatisiertem Abruf. Das heißt, es gibt zum Beispiel Großkunden oder auch Privatkunden, die haben sich beim kommunalen Kernmelderegister beziehungsweise bei der SAKD, Sächsisches Kommunal, weiß ich gerade nicht, und die können übers Internet also Gruppenanfragen durchführen lassen und dem kann man widersprechen, dass also übers Internet automatisiert und als Gruppenauskunft Auskünfte zu dir erteilt werden. Allerdings verhindert es nicht, dass weiterhin schriftliche Anfragen gestellt werden können. Also es ist nicht möglich, sich vor Gott und der Welt tatsächlich zu verstecken. Man kann es nur im Internet tun, was ich ein bisschen, ja, klingt ein bisschen komisch, ne? Gut, ich bin übrigens dankbar für Fragen, wenn jemand eine Frage dazu hat.
Wie ist das, ist das ein Opt-out oder ein Opt-in?
Sehr gute Frage. Ist das Opt-out oder Opt-in? Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass unser Anlass eigentlich der Opt-out-Day war. Und zwar ist es also tatsächlich eine Opt-out-Sache. Das heißt, du musst ausdrücklich widersprechen und nicht ausdrücklich zustimmen. Und ja, wir sind eigentlich wir, das heißt der Pölzi, ich und die Piraten, die hier vorne sitzen, sind auf jeden Fall der Meinung, dass es dort zu einem Opt-in-Verfahren kommen sollte. Kleiner Haken an der Sache ist tatsächlich der Haken. Das heißt, wenn ich einen Haken reinmache, kann ich oder nicht reinmache, kann ich das auch nachträglich noch hinzufügen. Deswegen ist meine Meinung, dass eben man ausdrücklich widersprechen muss, weil einen Haken kann man eben auch im Nachhinein noch setzen. Das heißt, man müsste das Formular etwas abändern, dass nicht der Sachbearbeiter im Nachhinein noch einen Haken dran machen kann. Streichen. Kommt der Vorschlag? Genau, wäre eine einfache Option, aber wahrscheinlich schaffen das unsere Bürokraten nicht. Genau, und als letztes, gegen das man Widerspruch einlegen kann, ist die Auskunftserteilung bzw. Übermittlung für erkennbare Zwecke der Direktwerbung. Ja, finde ich eigentlich, da sollte es auf jeden Fall ein Opt-in geben, weil einfach ungefragt Werbung zugeschickt bekommen, ist nie so spaßig. Gut, ja, vielleicht sagt der Pölzi noch was über den Unterschied zwischen einfacher Melderegisterauskunft und der erweiterten Auskunft.
Ja, also die einfache Meldeauskunft, da habe ich die hat bis jetzt nur die, ich habe da eigentlich eine Folie.
Das ist die erweiterte.
Ja, genau, das ist die unbegründete, das ist die einfache Auskunft, da bekommt man nur ziemlich wenig Daten, die kann jeder unbegründet einfach stellen, wenn man zum Beispiel irgendeine Person sucht, dann reicht das, wenn man Kriterien wie Vor- und Nachname und zum Beispiel eine vorige Anschrift von der Person weiß und dann bekommt man die aktuelle Anschrift und den Doktorgrad. Es gibt noch die erweiterte Auskunft und die muss man begründen, warum man diese möchte und dann bekommt man einen ganz schönen Batzen Daten von einer Person. Die erweiterte Auskunft, da kann man prinzipiell, müsste man informiert werden, wenn eine erweiterte Auskunft von einem selbst gegeben wurde. Außer in zum Beispiel Fällen, wie wenn ein Strafverfahren anhängt oder der Staatsanwalt oder sonst irgendwelche Rechtssachen vorliegen, dann ist diese erweiterte Auskunft möglich, ohne dass man auch informiert wird. Und wenn man da mal so guckt, das ist schon ziemlich viel, was man dann bekommt. Also finde ich, ja.
Mal gucken, was unsere Folien noch hergeben. Gruppenauskünfte. Ja, wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, haben also unter anderem Parteien die Möglichkeit, Gruppenauskünfte anzufragen, um zum Beispiel ihr künftiges Wählerpotenzial abzuchecken und anzuschreiben. Ja, wie ich hier lesen kann, Tag der Geburt, Geschlecht, Staatsangehörigkeiten, Anschriften, Tag des Ein- und Auszugs, Familienstand, zicke, zacke. Und dann bekommt man, also das sind die Abfragekriterien gewesen, und dann bekommt man tatsächlich Datensätze mit, wie ihr sehen könnt, Familiennamen, Vornamen, Alter, Geschlecht und ja, und so weiter. Ja, jetzt kommt der Folienreihenfolge nach wieder der Pölzi mit den Unterschieden zwischen den Ländern. Das heißt, zwischen den Meldegesetzen einzelner Bundesländer. Und er hat sich da ein paar rausgepickt, die ja, ein paar Schmankerl enthielten.
Ja, wie gesagt, das ist Ländersache. Und da habe ich einfach mal so, was datenschutzmäßig interessant ist, was da so die Unterschiede sind. Also wenn man hier guckt, Informationen über Widerspruchsrecht. Also wenn ich mich anmelde beim im Meldeamt, dann ist die Regelung ziemlich unterschiedlich, ob sie mich informieren müssen, dass ich ein Widerspruchsrecht überhaupt habe. In Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es keinen, die müssen mir gar nicht sagen, dass ich eigentlich widersprechen kann. Während zum Beispiel in Berlin oder auch in Sachsen-Anhalt sie zum Beispiel mir ausdrücklich sagen müssen, ich habe ein Widerspruchsrecht, ich kann diese und diese Datensätze sperren lassen, dass die nicht übermittelt werden, wie zum Beispiel an Direktwerbefirmen. Das ist zum Beispiel sehr interessant. Schleswig-Holstein ist ja sehr hervorzuheben. Da kriegt man sogar das Widerspruchsrecht bei jeder Passausstellung nochmal gesagt. Rheinland-Pfalz macht zum Beispiel eine jährliche, müssen die das öffentlich machen, im Anzeiger zum Beispiel, dass es dieses Widerspruchsrecht gibt. Ein zweites interessantes Kriterium ist, dass die immer vorgehalten wird, dass es möglich, also dass die das jeweilige Land eine Internetseite aufmachen kann, um dort Abfragen zu machen. Und das ist immer so geregelt, damit es, also es steht nirgends, dass es eins gibt, sondern dass die Stadt halt, das Land die Möglichkeit hat, das aufzumachen. Und dann müssen sie meistens die, also eigentlich alle informieren über eine öffentliche Bekanntmachung, aber das ist auch sehr unterschiedlich geregelt. Zum Beispiel in Baden-Württemberg muss man bei der Anmeldung sagen, dass es eine Internetseite gibt, wo man Abfragen machen kann, dass man da widersprechen könnte prinzipiell, und eine jährliche Bekanntmachung. Und Schleswig-Holstein ist da wieder hervorbildlich. Die müssen einmalig machen, zumindest, das ist bei den meisten so, einen Monat bevor das freigeschaltet wird, müssen die Bekanntmachung machen, und bei jeder Anmeldung und Passausstellung. Also das finde ich sehr hervorhebenswert. Und als dritten Punkt habe ich mir noch rausgesucht, das sind Direktwerbefirmen. Also ob die Meldedaten an wirkliche Direktwerbefirmen weitergeleitet werden können. Und da ist so ein bisschen unterschiedliches Bild. Wir haben jetzt hier Berlin, Sachsen und Baden-Württemberg, die erlauben das explizit, dass man die Daten an Firmen für quasi Adresshandel weitergeben kann, beziehungsweise also verkaufen können. Während das im Großteil der anderen Länder nicht der Fall ist. Also von Berlin gab es demnächst im Fatzen-Artikel, Berlin verdient wohl 3,4 Millionen Euro im Jahr mit Adresshandel an Direktfirmen zum Beispiel. Und das finde ich schon ganz schön Batzen Geld, das hier auf Kosten der Privatsphäre verdient wird. Dresden übrigens 400.000 im Jahr.
Genau, wir hatten von den Piraten Dresden eine Anfrage gestellt. Der Sachse hatte das getan und hatte eine relativ schwammige Antwort bekommen. 420.000 für 150.000 Auskünfte, wenn ich mich richtig.
450.000 Auskünfte und 452.000 Euro Einnahmen.
Okay, also bei 157.000 Auskünften, die erteilt worden sind. Wir haben leider nicht erfahren, ob das auch Auskünfte an Polizeibehörden und so weiter waren. Die sind kostenlos. Wir haben noch mal einen zweiten Brief geschrieben, unter anderem auch an alle sächsischen Gemeinden. Das hat jemand übernommen, der nicht genannt werden will. Jedenfalls haben wir also wirklich jeder Gemeinde in Sachsen eine E-Mail geschrieben und haben verlangt, sie mögen uns doch bitte aufschlüsseln, wer wie viele Auskünfte zu welchem Punkt ausgeführt hat. Und ja, die Fragen waren so umfangreich, dass wir bis heute keine Antwort erhalten haben. Wir waren ein bisschen kurzfristig. Ja, was kommt? Das Auskunftsrecht. Sehr gut. Also, Meldedaten werden über uns erhoben. Und wir haben mehr oder minder keine Möglichkeit, der Erhebung und der Speicherung zu widersprechen. Allerdings gibt es ein Auskunftsrecht. Das ist in fast allen Gesetzen, die wir vorhin erwähnt haben, in irgendeiner Form enthalten. Wir haben, glaube ich, jetzt das sächsische Meldegesetz genommen. Und dort hat man also ein Auskunftsrecht über die gespeicherten Daten, über einen selber. Und auch über die Empfänger und die Kategorien von Empfängern von regelmäßigen Datenübermittlungen. Da gibt es also die zweite Bundesdatenübermittlungsverordnung. Auch bei den Leuten, die Anfrage gemacht haben. Oder also es gibt eben regelmäßige Datenübermittlungen. Und die finden in der Regel an Behörden statt.
Aber also bei den meisten Behörden ist es auch so, dass Sie, wir sagen, auf Anfrage, wer im letzten Jahr oder jetzt 2 Jahre Anfrage über dich gestellt hat, außer Strafverfolgungsbehörden und Sozialbehörden.
Also Fokami fragt gerade, ob tatsächlich die privaten Anfrager, so meintest du das, auch erfasst werden. Meines Wissens nach ist das nicht der Fall oder ist dem nicht so?
Zumindest die erweiterte ist. Bei der erweiterten müssen Sie es nicht sagen.
Okay, also ich höre gerade von Pölzi, bei der erweiterten Melderegisterauskunft wird tatsächlich erfasst, wer die Daten abgefragt hat. Bei der einfachen Melderegisterauskunft ist das nicht der Fall. In dem Fall geht es aber bei den Empfängern von regelmäßigen Datenübermittlungen, geht es also darum, welche Behörden, unter anderem Kreiswehrersatzämter, Finanzbehörden, wir hatten es vorhin noch mehrere erwähnt, die kriegen eben regelmäßig bei Änderungen der Meldedaten, kriegen die also regelmäßig eine Information, ob sich deine Adresse geändert hat. Und wenn du dir also eine Auskunft holst, dann erfährst du, welche Empfänger tatsächlich regelmäßig deine Daten aktualisiert bekommen. Dann wird dir auch mitgeteilt, welche Zwecke und Rechtsgrundlagen der Speicherung und von Datenübermittlung, auf was die Auskunft beruht. Neben dem Auskunftsrecht gibt es auch ein Recht auf Änderung und Löschung deiner Daten, natürlich nur bei berechtigtem Interesse oder im Todesfall beziehungsweise ein paar Jahre danach. Es gibt den Widerspruch gegen die Übermittlung, das heißt, man kann bestimmten Sachen widersprechen, das hatte ich vorhin ausgeführt, man kann jedoch nicht allem widersprechen. Bei Religion gibt es eben eine Einschränkung, gegen die GEZ kann man keinen Einspruch einlegen und man kann auch nicht verhindern, dass tatsächlich Melderegisterauskünfte an Privatpersonen, die deinen Namen und dein Geburtsdatum kennen, erteilt werden können. Und Informierung über eine erweiterte Auskunft, fällt mir gerade nichts zu ein. Genau. Und es gibt eben noch die Eintragung einer Auskunftssperre. Das hängt unter anderem mit dem Zeugenschutzprogramm zusammen. Das heißt, wenn jemand in einem Zeugenschutzprogramm ist, beziehungsweise sein Leben oder seine Freiheit bedroht ist, kann man also tatsächlich mit Begründung beim Amt eine Auskunftssperre beantragen und bekommt die dann auch. Und dann wird also nur noch an Behörden, Staatsanwaltschaft und so weiter tatsächlich eine Auskunft gegeben, aber eben nicht mehr an Private.
Verfolgt würde, dass sozusagen dann die Kirche nichts bekommt und ich also eine Auswanderung wegen einer Morddrohung aus dem Vatikan erhalten zum Beispiel.
Und okay, also ich erfahre gerade, dass es einen Geheimdienst der katholischen Kirche gibt, das war mir bis jetzt noch nicht bekannt, aber man erfährt ja als was Neues. Es gibt tatsächlich Einschränkungen, das heißt, die Behörden haben das Recht, dir die Auskunft zu verweigern, wenn der Verfassungsschutz, der Bundesnachrichtendienst, was gibt's noch? Es gibt diverse Geheimdienste, mir fallen sie gerade nicht alle ein. Militärischer Abschirmdienst gibt es, glaube ich, noch. Genau, also wenn die anfragen, dann hat die Meldebehörde zum einen keinen Grund zu überprüfen, ob das rechtmäßig ist. Das ist ein ganz großer Knackpunkt. Das heißt, die müssen die Auskunft einfach geben. Dir kann die Auskunft verweigert werden. Das heißt, der Verfassungsschutz fragt deine Daten an, du fragst an, ob der Verfassungsschutz gefragt hat und die sagen, keine Ahnung.
Und
Ja. Also es ist mitunter sehr eingeschränktes Auskunftsrecht. Genau.
Ja, und diese Auskunftssperre, also das ist wirklich die massive Form, die wird auch meines Wissens nach gerichtlich, also das wird dann weitergeleitet an Gericht und das muss dann entscheiden, ob diese Auskunftssperre begründet genug ist, damit sie eingetragen wird. Oh. Ah, ja, das würde doch gefallen, dein BTF.
What the fuck? Ja, ich habe gestern noch im sächsischen Datenschutzgesetz gekruschelt, um noch ein paar Anregungen zu finden. Und da habe ich einen Paragraph gefunden, der hat mich heute Nacht um eins rückwärts umgelegt. Im sächsischen Datenschutzgesetz, Paragraph 41, steht doch tatsächlich drin, das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung nach Artikel 33 der Verfassung des Freistaates Sachsen wird durch dieses Gesetz eingeschränkt. Es ist ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Ich konnte mir nicht erklären, warum das da so drin steht. Aber dass im Datenschutzgesetz steht, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung eingeschränkt wird, finde ich schon ein Hammer.
Es ist ganz einfach, das verfassungsmäßige Zitiergebot, wenn du ein Grundrecht einschränkst, musst du zitieren, welches Grundrecht du einschränkst. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, im Datenschutzgesetz selber finden sich Rechtsgrundlagen für die Übermittlung von Daten und diese Rechtsgrundlagen sind eine Einschränkung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Ja.
Also ich kann das jetzt so nicht wiedergeben, konkret, aber es steht schon zu Recht da drin. Ich fand es einfach nur ein bisschen ja pervers, obwohl es so offensichtlich ist. Also deine Grundrechte können eingeschränkt werden und es muss eben im Gesetz drinstehen, dass das der Fall ist. Und dem wird Genüge getan, indem hier der Paragraph 41 dich darauf hinweist. Ich finde es einfach witzig, dass es im Datenschutzgesetz ausdrücklich drinsteht. Genau, das war, glaube ich, unsere offiziell letzte Folie. Ich würde dich bitten, nochmal zum Anfang zu springen. Und zwar geht es um die Übersicht der Gesetze. Ich habe mir jetzt einfach hier ein paar Paragraphen rausgeschrieben. Vielleicht fallen euch Fragen ein, wenn ihr einfach den Namen des Gesetzes lest. Weiß zum Beispiel jemand, was das Bundeszentralregistergesetz ist? Oder was damit geschieht? Weiß das jemand? Vielleicht mal Hände hoch. Eins, zwei, drei. Drei Leute wissen es. Wer weiß, was das Bundeszentralregistergesetz auslöst? Oder was in dem Bundeszentralregister drinsteht. Ich kläre mal ganz kurz auf. Es geht um Strafen bzw. um Verurteilungen. Das heißt, da gibt es eine ganz lange Regelung, was, wie lange, warum in der zentralen Datei gespeichert werden darf. Unter anderem, wenn du deine Fahrerlaubnis verlierst, wird es also zentral gespeichert. Ich hatte mal das Vergnügen, dass ich in Freiburg einer Sache, ne, ich wurde nicht angeklagt, es gab ein Verfahren gegen mich, was eingestellt wurde. Ich bin nach München gezogen und die Behörde in München wusste also schon alles über mich und hat mich dann ordentlich an die Wickel gekriegt, obwohl es in einem anderen Bundesland war, obwohl ich nicht angeklagt und auch nicht verurteilt wurde. Wusste die Behörde in München was über mich, ja, was sie eigentlich meiner Meinung nach nicht wissen sollte. Als nächstes die Abgabenordnung, da haben wir die schöne Steuer-ID. Da gab es im Volkszählungsurteil 1983, kurz gesagt, die Regelung, dass Menschen sich nicht so verhalten, wie sie das gerne möchten, wenn sie eindeutig identifizierbar sind und Gefahr laufen, dass ihre Bewegungen, Handlungen und Nichthandlungen und so weiter eindeutig zuordnenbar sind. Ja, der Gesetzgeber hat es geschafft, mit der Abgabenordnung tatsächlich eine Personenkennziffer einzuführen. Und zwar geht es da um den Paragraphen 139a bis d. Und darin ist also festgelegt, wie die Nummer vergeben wird an jeden einzelnen Bürger der Bundesrepublik. Und diese Nummer bekommst du, so viel ich weiß, nach deiner Geburt. Das heißt, die Meldebehörde meldet, hier ist jemand geboren worden, meldet es an die entsprechende Stelle und dann kommt die Steuer-ID zurück und wird im örtlichen Melderegister mitgespeichert. Und diese Nummer darf allerdings laut Gesetz tatsächlich nur zwischen Meldebehörde und Finanzbehörde hin und her geschoben werden. Woanders haben wir diesen Datensatz nicht gefunden. Bis jetzt, genau. Aber Gesetze kann man ändern. Das heißt, man muss davon ausgehen, Grundgesetz steht über allem und wenn es eingeschränkt wird, braucht es dazu ein Gesetz. Und bis jetzt haben unsere Regierungen das immer noch geschafft, Gesetze zu erlassen. Und meistens gehen sie durch. In letzter Zeit wird es ein bisschen dünner mit Vorratsdatenspeicherung. Aber wie ihr mitbekommen habt, das Zensusgesetz bzw. die Klage gegen das Zensusgesetz wurde kürzlich abgewiesen. Ja, also man kann sich nicht sicher sein, dass das Bundesverfassungsgericht alles kippt, was uns nicht gefällt. Ja, Dann fällt mir noch ein, das Personenstandsgesetz. Wer weiß denn, was es mit dem Personenstandsgesetz auf sich hat, beziehungsweise was darüber reguliert wird? Da ist es dann... Okay, Fukami sagt gerade, das ist 200 Jahre alt geworden, das Personenstandsgesetz. Zwei Leute wussten es laut Handmeldung. Dort wird also festgelegt, welchen Stand du innerhalb der Familie hast. Das heißt, welche familiären... Das zeigt das Ganze, wenn du gesagt hast, dass früher Eheschließung und diese ganzen Sachen nur in der Kirche waren und das sozusagen das ins zivile Leben übertragen wurde. Okay, Fukami ist mir auch da voraus. Also früher haben das die Kirchen erledigt. Vor 200 Jahren ging das dann als in die Aufgabe des Staates über. Es gibt die Änderung, dass du nicht...
Früher musstest du zum Standesamt, wenn du heiraten musst. Musst du aber nicht mehr. Du kannst also bei deiner Glaubensorganisation heiraten und musstest du nicht zum Standesamt.
Aber du musst dann sozusagen unter Garantie bestimmte Regeln befolgen, die die Eheschließung für den Staat klar machen. Du hast bestimmte Formulierungen, die ein Standesbeamter unbedingt sagen muss.
Ja, aber du kannst beispielsweise... Du könntest jetzt in eine Synagoge gehen, dort jüdisch heiraten, nach Israel auswandern, dann bist du in Israel verheiratet, in Deutschland aber nicht.
Ich würde die Diskussion gern abbrechen. Ja, also das Personenstandsgesetz regelt einfach, welche Position du innerhalb einer Familie einnimmst, ob du Ehemann, Ehefrau, Vater, Tochter, Sohn und so weiter bist. Und um hier ein bisschen Bezug zu Mind the Gap zu nehmen, um die Kluft zwischen realer und gefühltem Datenschutz vielleicht. Das Personenstandsgesetz regelt einfach deine Position innerhalb der Familie, der Gesellschaft über die Beziehung zu deiner Familie. Und wenn wir uns die Social Networks angucken, dann entsteht dort einfach ein ganz neues Gefühl, zu wem du dich zugehörig fühlst. Das ist für jeden individuell verschieden. Ich nehme es so wahr, dass es einfach einen Unterschied macht, ob du dich in einem sozialen Gefüge, was nicht deine Familie ist, bewegst oder eben innerhalb deiner Familie. Und dieses Gesetz regelt ganz einfach, so ist vorgeschrieben, so diesen Stand hast du innerhalb einer Verwandtschaft, einer Familie. Ja, es geht um Kindergeld, es geht um Adoption und so weiter, aber einfach der Staat regelt. Ja, aber die Frage ist, ob du deine soziale Rolle dir von einem Gesetz vorgeben lässt oder ob du nicht als Jugendlicher bzw. erwachsener Mensch dir nicht deine eigene Rolle unabhängig von dem Gesetz und von Erbrecht dir sorgst. Einfach der Unterschied zwischen der Gesetzregelung und sozialen Netzwerken, wo du deine Rolle sozusagen selber definierst, wer sind meine Freunde, was du dir selber raussuchen kannst. Einfach auf diesen Unterschied wollte ich hinweisen.
Das macht schon Unterschiede. Also du kannst ein bester Freund sein, aber sozusagen diese ganzen Regelungen, wovon du profitierst, weil dieser Staat so konstruiert ist, ob das was Ehe und dann irgendwie so doppelte Haushaltsführung, bla bla. Also hat er ganz, ganz viele einen ganz großen Einfluss darauf,
Also nochmal, ich wollte einfach auf Mind the Gap raus, auf die Kluft, die besteht zwischen der gefühlten und der realen Umwelt und du hast eben einfach einen Stand innerhalb der Familie, was Erbrecht und so weiter angeht, per Gesetz und es gibt aber eben auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl in sozialen Netzwerken, wie bei Twitter, Facebook, bei den Piraten und bei anderen Netzwerken, dass du dir einfach deine Freunde selber raussuchst. Auf diese Kluft wollte ich einfach nur hinaus. Genau. Ja, die zweite Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung regelt, wie gesagt, die regelmäßige Datenübertragung an zum Beispiel Kreiswehrersatzämter und andere Behörden. Und diese finden regelmäßig statt an bestimmten, am 10. eines jeden Monats oder bis zum 30. Oktober. Das heißt, da gibt's einfach ganz viele Regelungen, wohin deine Daten übertragen werden dürfen, welche Datensätze davon betroffen sind und ja, dagegen gibt es, soviel ich weiß, kein Widerspruchsrecht. Ja, Passgesetz habe ich ganz viele Paragraphen aufgeschrieben. In dem Fall geht es um den Reisepass, das heißt um die Möglichkeit, die deutschen Grenzen bzw. europäischen Grenzen hinter dir zu lassen und ins außereuropäische Ausland zu reisen. Wir hatten vorhin die Zwischenfrage, inwieweit das verboten werden kann. Beispiel waren die Hooligans bzw. andere Gründe, warum dir die Ausreise aus deinem eigenen Land verwehrt werden kann.
Thank you. Genau. Schreib's einfach, Otto, ich hätte es ab.
Bei Straftaten ist es auch noch möglich, dir die Ausreise aus deinem eigenen Land zu verwehren. Unterschiedlich oder im Unterschied zum Passgesetz gibt es eben noch das Gesetz über Personalausweise. Da würde ich einfach noch darauf hinweisen, dass es also eine Ausweispflicht gibt, aber es gibt keine Pflicht, den Ausweis tatsächlich mitzuführen. Aber du musst dich gegenüber Beamten, Polizei und so weiter tatsächlich ausweisen können, indem du deinen Namen sagst, und die können dann überprüfen, ob du tatsächlich der bist, der du vorgibst zu sein, und wenn sie das nicht eindeutig klären können, dann nehmen sie dich eben gern mal mit. Genau. Gibt es denn irgendwelche Fragen? Ich habe mir ganz viele Artikel bzw. Paragraphen aufgeschrieben, die ich noch erläutern könnte, aber so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Wir haben dabei verschiedene Formulare. Ich möchte vielleicht noch aufs kommunale Kernmelderegister zu sprechen kommen. Das gibt es für Sachsen, in anderen Bundesländern weiß ich es gerade nicht, aber dort werden auch Daten zusammengeführt. Das heißt, wenn deine Meldebehörde, wenn du eine Auskunft haben willst, es gibt eine Kopie im kommunalen Kernmelderegister, und auch dafür gibt es ein extra Formular, wo du also eine Auskunft einholen kannst, welche Daten über dich gespeichert sind. Ich selber habe mir so ein Ding ausgedruckt, habe es noch nicht abgeschickt, aber das werde ich nach diesem Wochenende tatsächlich tun, weil ich unbedingt wissen will, was über mich gespeichert ist. Und vorhin habe ich zum zweiten Mal eine Auskunft wegen der IFO-Akte angefordert. Draußen ist noch ein Stand von den AK-Datenbanken. Dort kann man also Einblick in seine IFO-Akte nehmen, das ist die integrierte Vorgangsbearbeitung. Dort werden Daten gespeichert, unter anderem wenn du Zeuge bei einem Verkehrsunfall warst, wenn du strafrechtlich verurteilt worden bist. Dort werden also Sachen gesammelt, egal ob du verurteilt worden bist oder nicht. Und dort kann man eben auch Auskunft verlangen. Und jetzt überlege ich gerade, irgendwas hatte ich noch vergessen bei der IFO-Akte. Genau, da fand vorhin der Vortrag oben statt von Grasemann. Kurzes Beispiel noch, der Herr Grasemann ist ein Aktivist für das Weltkulturerbe und hat dementsprechend auch an Demonstrationen teilgenommen, hat Banner hochgehalten und so weiter. Und all die Inhalte der Banner wurden unter anderem in der IFO-Akte gespeichert. Das heißt, was hat Grasemann auf seinem Transparent stehen gehabt? Das steht alles in der IFO-Akte drin. Und nur durch einen glücklichen bzw. unglücklichen Zufall vor Gericht hat Herr Grasemann überhaupt erfahren, dass über ihn eine IFO-Akte angelegt worden ist. Auch der Johannes Lichti von den Grünen, Landtagsabgeordneter, ist, soviel ich weiß, wegen einer angemeldeten Demonstration, ich glaube im Zusammenhang mit dem 13. Februar, über den gibt es also auch eine Akte, über den Landtagsabgeordneten. Und es gibt 7,2 Millionen Datensätze bei 4,2 Millionen Sachsen. Da könnt ihr euch also ausrechnen, dass es knapp 2 Datensätze pro Person durchschnittlich gibt in Sachsen. Und das ist also ein ganz großer Knackpunkt, wo auch die Piraten, die Grünen und auch die Linken dran sind, dort massiv auf den Putz zu hauen, dass diese IFO-Akte möglichst schnell wieder in der Versenkung verschwindet. Ob wir damit Erfolg haben werden, ich weiß es nicht. Der Gesetzgeber wird sich arg anstrengen, um es wasserfest zu machen. Gut. Gibt es noch Fragen? Ansonsten würde ich unseren Vortrag, ja?
Ich wollte nur kurz was feststellen. Ich hatte mal einen Zwischenfall dadurch, dass ich in einem Berliner Kaufhaus etwas gekauft hatte und mich denn die Schläger dort verdroschen haben, weil ich angeblich was gestohlen hätte, was nicht der Fall ist. Und dann wurde gegen mich ermittelt, weil ich angeblich die Schläger geschlagen habe. Und habe in dem Zusammenhang erfahren, dass es über mich nicht nur ein Zentralregister, wo nichts drinsteht, gibt, sondern aber Daten gibt, dass es mal ein Problem gab wegen irgendwelcher Nötigung um Parkplätze und irgend so Blödfug. Das habe ich alles ganz akribisch von meinem Anwalt erfahren, also durch die Auskunft. Es gibt also noch mehr außer das Zentralregister. War also sehr spaßig, einen Auszug zu kriegen, was über mich gibt.
Ich wiederhole es jetzt mal nicht, aber oder kurz gefasst, er hatte einen Zwischenfall. Kaufhaus, Schlägerei und so weiter mit dem Security, und dann hat er im Nachgang erfahren, dass es also über ihn noch andere Daten gibt, über irgendeinen alten Fall mit Nötigung und so weiter. Ich nehme nochmal kurz Bezug auf ACTA bzw. Indekt. Indekt hat der Marc gleich, hat der Marc Neiss vorhin vorgestellt. Okay. Okay, also es gibt neben dem Zentralregister, wo tatsächlich nur Verurteilungen drinstehen, also tatsächlich von Gerichten verhängte Strafen und so weiter, gibt es also noch andere Dateien. Dazu gehört meiner Meinung nach auch die IFO-Akte in Sachsen, wo also tatsächlich Sachen drin gespeichert werden, wo es eben nicht um Verurteilungen geht, sondern wo einfach im Hintergrund was über eine Person gespeichert wird und kein Mensch weiß, wo was über ihn steht.
Aber kein Normalbürger, niemand anderes, der ein Erweiterter oder normales Führungszeug ist, anfragt, würde jemals diesen Datensatz kriegen. Aber jedes Gericht kratzt dir das jedes Mal daneben lang vor, weist immer noch im Zentralregister steht mit dem Fleck, nicht offiziell.
Okay, ich wiederhole das nochmal kurz laut. Es gibt also verschiedene Stufen im Bundeszentralregister. Man kann eben sein eigenes Führungszeugnis, wenn man für das 14. Lebensjahr angefangen hat, beendet hat, kann man ein Führungszeugnis anfragen. Man kann auch ein erweitertes Führungszeugnis anfragen. Und darüber hinaus werden wohl auch noch Datensätze gespeichert, die du weder mit dem Führungszeugnis noch mit dem erweiterten Führungszeugnis erfahren kannst. Also es gibt so eine Geheimdatei, wo also Gerichte darauf zugreifen können und können sagen, vor 35 Jahren, längst verjährt, Strafe abgesessen, hat derjenige mal im Vollrausch sein Auto gegen den Baum gesetzt, keine Ahnung. Die Daten werden also nicht wirklich endgültig gelöscht, sondern irgendwo gibt es immer noch ein paar Daten. Genau. Und jetzt wollte ich noch ganz kurz den Bezug zu INDECT herstellen. Der Marc Neiss hat vorhin INDECT und ACTA hier vorgestellt. INDECT soll also tatsächlich die Überwachung des öffentlichen Raums gewährleisten. Und dazu sollen also verschiedene Datenbanken zusammengeführt werden. Und wenn ich mir überlege, dass also unter anderem die IFO-Akte und andere Datenbanken zusammengeführt werden, habe ich Angst oder Befürchtung, dass wenn ich auf eine Demo gehe, dass ich irgendwie vorher rausgefischt werde, weil schon mal was gegen mich vorlag und was über mich hinterlegt ist. Und die Frage ist, inwieweit da nicht die Unschuldsvermutung, die eigentlich ja nur vor Gericht gilt, umgekehrt wird und mir sozusagen die Teilnahme an Demonstrationen oder Fußballspielen verwehrt wird. Genau. Ich frage nochmal, ob es noch Fragen gibt. Ansonsten, ja, da hinten.
Einführt, also ne, das der Standard, das man nicht erlaubt, und der Bürger muss das dann ankündigen, ja, es ist okay. Und das ging irgendwie monatelang hin und her, wurde dann auch nochmal ein Jahr später nochmal eingeklappt im Standard. Und da hieß es damals, das wäre überhaupt das geht nicht, das ist unmöglich, so, weil eigentlich irgendwie die Bundesrechnung angekündigt ist, was das verbietet, dass man es auf die Weise noch macht. Und für das Interesse und auch schon mal so ein Versuch irgendwie
Also meines Wissens nach nicht, aber ich würde sagen, der steht bald an, oder? Soviel ich weiß, ist es in der sächsischen Gemeindeordnung geregelt. Die habe ich dabei, ich könnte es nachgucken, aber dass Städte das entscheiden, halte ich für recht unwahrscheinlich. Also da denke ich, ist die Gemeindeordnung des jeweiligen Bundeslandes bzw. des Freistaates Sachsen tatsächlich dafür verantwortlich. Das heißt, es kann nur im Landtag geändert werden. Die Städte können keine Gesetze machen, sie können nur Verordnungen oder Ähnliches erlassen, aber Gesetze können definitiv in Stadträten oder Gemeinderäten nicht gemacht werden oder geändert werden. Da ist also die, Landesparlamente tatsächlich die unterste Stufe, wo Gesetze gemacht werden können. Und dann müsste also die sächsische Gemeindeordnung geändert werden auf Opt-in. Ja, dann beende ich unseren Vortrag. Sage dem Pölzi danke, dass er mir in den Hintern getreten hat, dass wir den Vortrag überhaupt gemacht haben. Ich weiß nicht mehr, wer von uns beiden auf die Idee gekommen ist. Er wirft es mir vor, ich wirf es ihm vor. Wir haben es auf den letzten Drücker gemacht, ja, heute Nacht und heute Morgen. Deswegen sind die Folien auch ein bisschen kurz. Aber ich hoffe, dass wir euch trotzdem etwas unterhalten und informiert haben. Wir haben die Gesetze alle hier auf dem Computer einfach zusammengefasst. Man findet sie relativ einfach im Internet. Und auch einige Übermittlungssperren. Eins fällt mir noch kurz ein, wir hatten den Untertitel Einnahmen für die Kommunen oder sichere Einnahmen für die Kommunen. Ich habe nachgeguckt, in vielen Haushalten, ja, ich habe es frecherweise einfach mal eingetragen als Untertitel, ob die Einnahmen aus Melderegistereinkünften also sichere Einnahmen für die Kommunen sind. Ich kann so viel sagen, für jedes Gesetz, was der Bund erlässt, unter anderem der IPERSO, der neue, oder NPERSO heißt er, glaube ich jetzt, oder NPAS, kostet also die Kommunen richtig viel Geld und die Gelder für die Übermittlung von Melderegisterauskünften sind also ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also damit wird die Stadt nicht reich. Die Personalkosten sind wesentlich höher. Also die Kommunen verdienen sich daran nicht dumm und dappig. Das sind Kleckelsbeträge. So, jetzt mache ich wirklich Schluss. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.